I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
So, da sind wir wieder.
Nun schrei doch nicht so.
Entschuldigung, wir grüßen euch. Und heute haben wir Marlon Faust zu Gast, Ex-Pornodarsteller, Pornoagent. Bis gleich. So.
Das war ja mal das Intro des Jahrhunderts. Du bist so ein bombastischer Podcast-Host.
Dankeschön, Dankeschön. Das ist Akkordarbeit, weißt du so.
Wahnsinn, ja, Wahnsinn.
Es tut mir leid.
Du solltest Künstler werden. Das ist echt grandios. Ja, ja. Falls sich gerade jemand über das dritte Lachen hier in der Runde wundert, wir haben heute einen Gast da.
Ja.
Zum ersten Mal, nicht zum ersten Mal. Haben wir
jemanden hier? Ich dachte, das Lachen wäre in meinem Kopf.
Warum höre ich es dann?
Wow.
Meta-Ebene. Nee, ich glaube, wir hatten nur eine Folge, ich glaube, während des ersten Lockdowns, da hatten wir
Leute, warum telefoniert?
Fatih und sowas bei uns, ja, quasi virtuell
zu Gast. Analog. Elektrisch analog.
Intelligent bist du auch noch, das ist unfassbar.
Dankeschön, danke.
Ich kann dich fast heiraten.
Okay.
Unangenehm.
Da sitzt ja noch jemand.
Wir haben hier Marlon Faust. Ich habe ihn kennengelernt. Und zwar hätte ich fast meine eigene TV-Show gehabt. Eigentlich war das safe. Und die erste Episode, die wir gedreht haben, da haben wir ihn eingeladen und ich sollte ihn interviewen. Und ich sollte Marlon fragen, so, ey, was sind deine sexuellen Vorlieben? Was ist so... Welche Fantasie hast du, die du nicht ausleben kannst und die du sonst in keinem Film siehst, sondern wirklich nur in deiner Vorstellung hast? Und er sagt, ich will der Oktopusmann sein.
Ja, du hast mich gefragt, wer der Oktopusmann ist.
Ja, und
seit vielen, vielen Jahren trainiere ich jeden Tag hart dafür, meinen Körper darauf vorzubereiten, diese von mir erfundene Stellung quasi auszuführen.
Mhm.
Die da aussieht?
Und zwar dachte ich mir, ich fliege einfach zum Beispiel nach Thailand oder so, wo die Leute da eher trainiert sind. Und
okay.
Und steck quasi meine beiden Hände jeweils in eine Muschete und dann jeweils die Füße in eine, sodass ich die Mitte bilde.
Aha.
Und dann anhand meiner Körperbewegung das Ganze steuere, sodass die Frauen auf allen Vieren sind. Ich bin die Mitte und die laufen halt dann so, wie ich das gerne hätte.
Also das ist der etwas andere Schuh, der atmet.
Da sind ja auch Handschuhe dabei.
Handschuhe, ja. Das ist genial.
Ich habe jetzt direkt zwei Fragen zu dieser Stellung. Es ist wichtig für mich zu wissen. Erstens, okay. Okto heißt ja 8. Also wo kommen die anderen 4 Gliedmaße her, die man irgendwo reinstecken könnte? Und meine zweite Frage ist, wenn du täglich dafür, wie sieht dein Training dafür aus?
Ja, Mann,
Die zwei Dinge möchte ich gerne wissen.
Um deine Frage zu beantworten. Ja. Zum einen hat mein Oktopus ja quasi 16 Arme, oder?
Da werden die Arme der Frauen auch dazu.
Also das ist ja eher eine Hydra, oder?
Das ist ja schon ein doppelter Oktopus eigentlich. Aber
sieht eher ein bisschen aus wie so ein Coronavirus.
Ja, aber oder eine Hydra.
Du bist auch so eine
Kennst
Hydra.
Kennst du nicht eine Hydra?
Die Hydra.
Ja, die Hydra, gell.
Man muss aber dazu sagen, dass ich von Meerestieren gar nicht so viel Ahnung habe, wie man denkt. Und dementsprechend wusste ich jetzt auch nicht, dass der 8 oder 16 Arme hat. Der hat einfach viele Arme. Deswegen habe ich das so nennen wollen.
Okay.
Und ich wollte mir halt eine Stellung einfallen lassen, die noch nie gegeben hat, die so viral geht und ich dann für immer in den Geschichtsbüchern bin quasi.
Könnte passieren.
Das könnte passieren, weil Geschichtsbücher sind übel langweilig. Es ist immer Krieg, Krieg, Krieg und dann...
Wir waren alle immer froh, wenn wir kurz mal so ein antikes Pimmelbild gesehen haben. Es hat ein bisschen Spaß in die Bühne gebracht.
Und jetzt Oktopusmann, das ist der Shit.
Why not? Ja. Sexualkunde, Biobücher.
Yes.
Können wir machen.
Nee, Frage beantwortet.
Ja, ob das
sehe ich als präzise.
Aber jetzt trotzdem nochmal zurück. Wie sieht dein tägliches Training dafür aus?
Mache ich jeden Tag entweder Liegestütze, verschiedene Arten, oder 3 verschiedene Sorten Klimmzüge. Weil man braucht einen sehr starken Körperbeherrschung dafür.
Ja,
Balance.
Klar doch. Und du solltest auch im tiefen Schnee laufen und so. Weil diese Schuhe sind schwer. Wenn du da an den Füßen...
Nein, die hängen ja nicht an meinen Füßen, sondern ich hänge ja in denen drin.
Ja, aber du musst ja das Bein anheben, du musst doch laufen. Und
ja,
da hängt eine ganze Frau an deinem
Nein.
Ja, dann müssen ja eigentlich nicht. Die unteren zwei müssen eigentlich laufen.
Ich bilde ja die Mitte, das heißt,
ach so,
meine Extremitäten sind so, ausgestreckt und ich muss nur Körperspannung halten.
Ja, und die bewegen dich fort, okay.
Aber was kacke ist, zwei von denen müssen auf den Händen laufen.
Nee, oder die laufen wie die Spinne, weißt du, den Rücken
oder
gekrümmt.
Das geht auch, ja,
ja.
Das geht auch.
Die kennst du diese Übung?
Ja, ja.
Genau,
nein,
diese Brücke.
Die laufen auf allen Vieren.
Genau, jeweils. Aber ja, mit dem Rücken nach unten, weißt du, wie eine Spinne.
Ja, ich denke, dass man da auf jeden Fall verschiedene Anläufe braucht, um das herauszufinden, wie genau die sich positionieren müssen. Ich denke, da das ist jetzt noch nicht so viel, wie soll man sagen,
so
da wurde noch nicht so viel geforscht in dem Bereich.
Ja, ja.
Aber wenn du den Oktopus an allen Enden connectest, dann hast du eine riesige menschliche Kugel. Weißt du, wie geil das wäre, wenn daraus statt Busse und Züge Oktopuskugeln auf dich zureißen?
Oktopus?
Ja, du hast eine Oktopus-Haltestelle. Ja. Oktopus? Ja, Oktopus.
Ja.
Und dann so, hey Jungs, ich muss los, mein Oktopus kommt, nimmst so einen Fuß, klingst ihn in deinen Arsch, fährst
Oktopus.
Los. Oktopus. Ja.
Oktopus. Ja.
Ganz genau.
Das macht Sinn, auf jeden Fall.
Ja, klar. Umwelttechnisch gesehen, glaubst du, die Grünen setzen das um, wenn, wenn wir da eine Anfrage
die
schicken.
Die nächsten 50 Minuten nur darum.
Es ist die Sache, wir hatten diesen Talk tatsächlich in dieser Sendung und dann haben uns im Nachhinein die Produzenten gesagt, ey, das Gespräch mit dem Oktopus, das müssen wir wegschneiden. Und ich sag, warum, weshalb? Und die sagten, ja, weil es ist frauenfeindlich. Das heißt, um die Balance zu erreichen, den Point Zero, hätte Marlon sagen müssen, er macht den Oktopus mit zwei Männern und zwei Frauen. Und er müsste in dem Gespräch erwähnen, er würde die Frauen um Erlaubnis fragen. Aber nicht die Männer. Also wenn Mann,
Männer waren keine Rede.
Genau, wenn du als Mann einen Fuß in den Arsch kriegst, ungefragt, selber schuld. Aber wehe, du fragst die Frau nicht um Erlaubnis. Und deswegen wurde das geschnitten. So tickt das Gehirn der Öffentlich-Rechtlichen.
Da steht ja
Sorry.
Der Sender dahinter.
Ja, da ist ja, weißt du, der Sender repräsentiert dich ja.
Also lass uns mal ganz von vorn anfangen.
Ja.
Wie kam es denn dazu, dass du dich für diesen Beruf entschieden hast? Bist du da reingerutscht oder hat dich jemand gefragt? Oder?
Reingerutscht? Jetzt nicht. Ich habe mir von meiner Oma 2000 Euro geliehen, weil ich kein Geld mehr hatte. Und das war der schlimmste Tag in meinem Leben. Ich habe mir noch nie Geld geliehen. So. Ich wollte auch nie Geld von irgendjemandem haben. Und dann habe ich alles getan, um das Geld zurückzuzahlen. Und 6 Wochen später hatte die ihr Geld wieder.
Und was hast du getan in diesen 6 Wochen, um das Geld zurückzuzahlen?
Zum einen ja Pornos halt gedreht, zum anderen habe ich in so einem Hotel gearbeitet nachts und da war halt nicht so viel zu tun. Bin dann vorher in meinen Globus, das ist so ein riesen Einkaufsmarkt, bin da mal hingefahren, habe so mit dem Handy die ganzen Codes und alles abfotografiert und habe dann einfach nachts so Beschwerden geschrieben über die Produkte. Die habe ich gar nicht gekauft, sondern nur Bilder davon gemacht. Und dann habe ich mich drüber beschwert und habe gesagt, ja, hier die Nüsse, ey, die waren alle kaputt, so, die waren zerbröselt, was für ein Dreck.
Krass, und die haben dich entschädigt?
Und ja, die haben ja alle so Qualitätssicherung. Natürlich, dann gucken die bei der Chargennummer und so, dann wird geguckt, was könnte passiert sein. Weil ich habe früher mal in so einer Firma gearbeitet für Süßwaren, da wusste ich, wie das ungefähr funktioniert. Und habe immer Sachen gesagt, die man nicht nachvollziehen kann. Mhm. Die Nüsse habe ich ja trotzdem gegessen, obwohl die jetzt kaputt waren. Aber wenn du jetzt sagst, da ist eine Ratte drin gewesen, dann musst du die Ratte einschicken, damit die gucken können, was ist da abgegangen. So,
okay.
Ne? Dementsprechend habe ich mir halt die Gründe gesucht, so dass man das trotzdem noch irgendwie erklären kann, dass man denen nichts schicken muss.
Okay.
So, ne?
Ja.
Das heißt, ich habe dann 8 Stunden jede Nacht Beschwerden geschrieben. Das hat schon mal meine Lebenshaltungskosten
Alter,
auf
wie geil.
Minus 200 Euro so reduziert. Ich habe dann auch Geld dran gemacht, ganz gut.
Das ist, glaube ich, der deutscheste Job überhaupt.
Beschwerden schreiben.
Ja.
Ich war da sehr professionell, muss man sagen. Ich hatte, glaube ich, 20 verschiedene E-Mail-Adressen und habe da immer eine gleiche Adresse geschickt, aber mit verschiedenen Vornamen so. Dass quasi der Nachname derselbe war.
Ja.
Aber wie so eine sehr große deutsche Familie, die sich über alles beschwert.
Aber die Gelder, wo fließen die hin? Brauchst du ja auch verschiedene Konten.
Was für Gelder?
Aber warum hast du diese Beschwerden geschrieben? Ich dachte, die geben dir Geld. Und
nein, die geben dir Produkte.
Die schicken einfach Ersatzprodukte dafür.
Ich hatte irgendwann wie so eine Werkstatt halt auch. Ne? Dann bin ich morgens, so am Wochenende bin ich dann morgens immer laufen gewesen und habe dann so Schnapsflaschen von guten Schnapssorten gesammelt. Habe da mit so einem Eisen oben mit so einem Hammer draufgehauen, der da so abgesplittert ist. Die habe ich dann eingeschickt und habe immer geschrieben, dass ich mir die Lippe aufgeschnitten habe und ich voll enttäuscht war von der Marke und so. Und dann haben die mir Schnaps geschickt.
Krass.
Und meistens auch noch so Special Editions.
Geil.
Was war das? Bacardi zum Beispiel, die haben mal so ein extra Ding geschickt noch, das war über 50, 60 Euro nur eine Flasche wert. Und dann hast du meistens so Marken, so einen Warenwert von 40 bis 100 Euro.
Aber wenn du verschiedene E-Mail-Adressen hast, schicken die das alles an dieselbe Hausadresse?
Ja.
Oh, krass.
Der Postbote, der ist durchgedreht. Ne? Ich hab da am Rhein gewohnt und man konnte nicht direkt davor parken. Der musste so 50 bis 80 Meter laufen. Und ich habe mich halt auch über schwere Sachen beschwert, zum Beispiel Holzkohle. Da musste der so einen 20-Kilo-Sack Holzkohle zu meinem Haus tragen. Und der ist irgendwann durchgedreht. Der musste immer 10-mal laufen. So, weißt du? Da kamen halt jeden Tag 6 bis 10 Pakete an. Und das war halt dann zwischendurch immer schwer. So, ne? Oder so Pfanne-Eistee. Da habe ich dann festgestellt, wenn ich mich über Pfanne, diese 2-Liters-Dinger, beschwere, dann kriegst du immer genau die Sorte, über die du dich beschwert hast. Und zwar 6 Packen davon in so einem großen Karton. Und das hat ja gereicht dann für eine ganze Woche. Ne? Dann,
boah, Alter, die Leute hören das.
Wahrscheinlich dachte der Postbote, was für ein verkackter Influencer, der für jede Scheiße mal welche Produkte
geschenkt. Ey, aber das kombiniert mit Hartz IV, du hast ausgesoffen.
Ich Vollidiot, geh auf Tour.
Deswegen wundere ich mich immer, wenn mir Leute so erzählen, so hey, ich hab, oder wenn ich sowas sehe, dass jemand gar kein Geld hat, sich zu essen zu kaufen oder so, wo ich mir denke, Digga, das gib mir einen Tag, dann habe ich den ganzen Monat voll.
Krass. Okay, das hast du auf der einen Seite. Auf der anderen Seite hast du Pornos gedreht. Welches Jahr war das ungefähr?
2015 im Juni, glaube ich.
Das war dein erster Porno.
Wir hatten vorher dann schon mal so eine Webcam auf eBay Kleinanzeigen geholt. Die Qualität, das war so, als hätte man mit einer Kartoffel gefilmt.
Ja.
Also ich glaube, sogar das schlechteste Handy heutzutage kann besser filmen als das. Und ja, wir haben dann so diesen Film mal gemacht, haben uns aber 3 Monate lang nicht getraut, den hochzuladen
überhaupt. Wie war der Film POV aus deiner Sicht oder irgendwo hingestellt, dass man euch von der Seite sieht?
Nee, ich hatte die Kamera in der Hand so.
Okay.
Point of View heißt das.
Ja, POV.
POV,
genau.
Ja. Ja, haben wir dann hochgeladen und dachten uns, okay, wir testen das einfach mal. Und wenn das scheiße ist, dann löscht man das Profil und dann ist es auch okay. Und damals, da gab es so einen Typen, so der Held meiner Kindheit, der hieß Peter Enis.
Nein, war so, der war in der Pornobranche und heißt Enis.
Peter Enis.
Aber es war sein Künstlername, oder?
Natürlich war das sein Künstlername.
Aber es ist echt gut eigentlich.
Und dann habe ich den gefunden und zwar Peter war der auf, Ochse. Der war so auf Platz 100, 180.
Nein. Sorry.
Das ist das gleiche wie Petra Otze.
Freddy Otze, Entschuldigung. Sorry, Marlon, bitte erzähl.
Okay, und den Typen, da gab es so eine Top-Liste von allen Darstellern und den habe ich da gefunden. Der war auf Platz 180 oder 86, irgendwie sowas. Und da war mein größtes Ziel einfach so, vor den zu kommen. So, ne? Der war so der Held meiner Kindheit, der hat immer so richtig asoziale Sachen gedreht. Fand ich einfach mega witzig. Und eine Woche später war ich dann zusammen mit einer Freundin auf Platz 1 aller Darsteller.
Echt?
Muss dazu sagen, war auch so Sommer, ne? Die meisten sind dann im Urlaub, dann ist die Konkurrenz nicht ganz so stark.
Ach so.
Aber ist trotzdem okay gewesen.
Krass.
Und nice. Ja, und dann haben wir halt relativ schnell da Geld mitverdient und haben festgestellt, okay, wir verdienen ja viel mehr, als wir unseren Jobs verdienen, wo wir den ganzen Tag arbeiten gehen müssen. So.
Ja.
Und 2 Monate später, als wir dann gestartet hatten, hatten wir schon einen eigenen Stand auf der Venus. Das ist so eine große Messe in Berlin für ja, Erotik und Pornografie, whatever. Und noch 2 Monate später haben wir dann unsere Jobs komplett gekündigt und ja, sind in eine größere Wohnung gezogen, in der Nähe von Wuppertal, und haben dann nur noch Porno gemacht.
Wie viele Filme hast du in deinem Leben gedreht?
Ja, so 300, schätze ich.
Und mit wie vielen verschiedenen Personen?
War gar nicht so viel, muss man sagen.
Okay.
Vielleicht 10, ja, 10, 12 vielleicht.
300 Filme mit 12 Personen.
Ist ja Amateurporno, ist ja kein Profiporno. Ne? Ja. Also der Unterschied ist halt, dass die meisten das halt dann dauerhaft mit denselben Leuten machen, weil dann, das funktioniert am leichtesten. Ne? Drehst zu Hause und wenn du dann ein eingespieltes Team bist, klappt besser, als wenn du dir immer neue Leute einlädst und dann musst du dann gucken, okay, kann der die Kamera vernünftig halten, macht er das so, wie ich das haben will.
Mhm.
Dementsprechend im Amateurporno-Bereich hat man nicht so viele Drehpartner. Viele drehen auch nur mit einem festen Partner, mit ihrem Freund oder sonstiges.
Krass.
Ist selten, da die jetzt extrem viel mit verschiedenen Leuten drehen. Gibt es auch, die dann so auf Gangbang stehen oder so, die haben dann immer verschiedene. Ist aber auch sehr schwer dafür, Leute zu finden, die zuverlässig sind und dann auch kommen und auch ankommen.
Ja. Ich wollte gerade fragen, welches kommen.
Ich habe da zum Beispiel schon öfter gehört von Leuten, die so mit Usern drehen, so nennt man das auf so Seiten, dass die sich immer mindestens 10 Leute einladen und dann froh sind, wenn einer kommt.
Okay.
Und auch ankommt.
Okay, beides.
Also überhaupt dahin kommt.
Da überhaupt okay, die überlegen sich es kurzfristig an, das kriegen Muffensausen und...
Ja, bei uns in der Branche nennt man da Tastenwichser. Das sind halt Leute...
Tastenwichser?
Genau, also die quasi an der Tastatur extrem stark sind, aber im realen Leben dann eher dann kneifen.
Ah, okay.
Wie lange hat es gebraucht, bis dich zum ersten Mal jemand drauf angesprochen hat? Und was hat derjenige gesagt?
Ja gut, mein Gesicht hat man ja nie gesehen. Da heißt...
Man hat das Gesicht deiner Partnerin gesehen.
Kam dann irgendwann mal raus. So das erste lustige Ding, wo mich jemand erkannt hat, war so, ich glaube, Freitag oder Samstag nachts, hat mich mein Steuerberater angerufen, der Alexander. Und der ist auch ein guter Freund von meinem Vater und der kennt mich auch und der wusste auch ja ungefähr, was wir so machen. Und ich gehe so dran und denke mir so, ey, nachts um eins, Steuerberater, das könnte was Schlimmes sein. Ich hatte schon ein bisschen Panik und gehe dran und sage, Alex, was los? Da sagt er, ey, Digga, ich glaube, ne, Digga hat er nicht gesagt. Ne, so was sagt er nicht. Das ist ja schon alt.
So eingesetzt nicht, okay.
Nein, also der hat dann gesagt, also Marlon, ich glaube, ich habe gerade deinen Schwanz im ZDF gesehen.
Im ZDF?
ZDF?
Ja, da, ZDF Neo, da gibt es hier so, Jan Böhmermann heißt der macht so Comedy-Sachen. Magazin Royal heißt seine Sendung.
Genau.
Und damals ja, hat er halt so einen Ausschnitt aus dem Porno von uns gezeigt. War so eine Parodie auf eine YouTuberin, scheinbar war die erste in der Welt. Ja, das haben die Leute ziemlich gefeiert als ein sozialkritisches Meisterwerk.
Krass.
Aber wir wollten eigentlich nur Video machen, so ein Video machen, wo wir Werbung für unseren YouTube-Kanal machen. Also dachten wir, ja, machen wir so eine Parodie. Weil wir hatten mit einem YouTuber gesprochen, der meinte, das gäbe es sowas noch nicht. Und ja.
Die Frage ist jetzt nur, wieso hat er deinen Schwanz erkannt?
Ja,
weil der.
Warum weiß dein Steuerberater das?
Ja, ich verstehe die Frage.
Aber
ist leicht zu erklären. Also, der hat meinen Schwanz nicht direkt erkannt, aber der Schwanz war halt im Gesicht meiner.
Okay, also er hat, Frau. Hat die deine Partnerin erkannt.
Ja, das er kannte halt
den
Gesicht.
Kontext.
Der kannte halt
den
Gesicht.
Dann hat er eins und eins zusammengezählt. Okay. I understand.
Ah ja, wollte höflich sein und sagen, ich habe deinen Penis gesehen und nicht.
Er hat,
ich habe deine Frau gesehen mit irgendeinem. Ja, genau. Er wollte das. Er war ein Gentleman, auch ein Feminist wahrscheinlich.
Bestimmt.
Krass. Und haben sich die Leute dann angequatscht draußen? Haben die dich?
Ja, ich komme halt aus dem Dorf im Westerwald und in dem Dorf leben so 600 bis 800 Leute, schätze ich. Und wenn da jemand erfährt, dass jemand Pornos dreht, ist das natürlich erstmal ein ziemliches Dorfgespräch so. Zusätzlich kam meine Freundin, später Ex-Frau, aber auch aus einem Dorf, das noch weniger Einwohner hatte, das hat nämlich 400 Einwohner und heißt Busenhausen.
Krass.
Die hatte auch sehr großen Busen, muss man so sagen. Hat echt gut gepasst.
War sie die Anführerin, Stammeshäuptling?
Gründerin.
Auf ihren Brüsten wurde die Stadt erbaut.
Okay. Nee, das ist das Modell quasi. Stadtmodell.
Ja, und dann haben wir ein Video, wir haben dann ein Porno gedreht auf so einem Wahrzeichen von denen, heißt Steges Kopp. Das ist so ein Aussichtsturm. Und da haben wir ein Porno gedreht. Und laut deutschem Gesetz ist halt so, ist halt kein öffentliches Ärgernis, solange das keiner sieht.
Aha.
Jetzt konnte man von da aus aber alles überblicken. Und es war halt kein Thema, da konnte uns keiner was. Jetzt fand aber das Dorf, dessen Wahrzeichen dieser Turm war, das ziemlich uncool. Und die haben dann im Dorfgemeinschaftsrat dieses Video angesehen. Und dann ging das halt ziemlich schnell viral.
Oh, geil.
Man muss dazu sagen, der Stiefvater von meiner Ex-Frau, mit der ich den Porno gedreht habe, der war Bürgermeister in diesem Busenhausen. Jedenfalls hat das natürlich das Potenzial, eine Viralität stark erhöht.
Und dann? Wie waren die Leute so? Du kommst aufs Dorffest, zapfst ein paar Bier, dann kommen da eine Horde Schimpansen.
Ich erinnere mich, ich kam auf so eine Kirmes, nennt man das bei uns.
Ja.
Das ist so ein Dorffest mit so einem großen Zelt, dann sind da halt ganz viele Leute und man säuft. Und dann kommt so ein bisschen Musik. Und kam halt so rein und da sind so einige Freundinnen von meiner Schwester, meine Schwester ist wesentlich älter als ich, und die haben halt auch auf mich aufgepasst, als ich noch ganz klein war und so, die kannten mich alle noch. Und die haben halt gerufen, Marlon, du bist der Beste, wir haben all deine Filme gesehen. Komm, trink ein Bier mit uns.
Hollywood-Star, ne?
Wow.
Krass.
Ja.
Krass.
Muss sagen, für mich als Mann eher cool so, ne? Die feiern nette Leute. Als Frau schwieriger.
Für deine Partnerin?
Gehst du auf so ein Dorffest und dann kommen dann halt so besoffene Typen an und denken, ja, weil die halt Pornos dreht, kann man die immer fragen, ob die vielleicht einem einen blasen will hinterm Zelt oder so oder ob man die mal ficken kann. Und wenn dann jemand Nein sagt, dann denken die sich so, ja, hä, du bist der Pornodarsteller, und dann blasen wir doch mal ein. Was bist du denn jetzt so? Und hören auch nicht auf. Ist dann eher schwierig, würde ich sagen. Krass. Wäre mir als Frau auch unangenehm.
Haben die das auch gemacht, wenn du mit ihr da warst?
Ja.
Aha.
Ich bin halt so, solange mir meine Frau nicht sagt, dass ich da was machen soll, mache ich nichts, weil ich finde halt jeder ist alt genug und man weiß auch nie, wie ist das jetzt gemeint oder welcher Verhältnis steht jetzt dem Typ, und ich bin halt nicht so ein Eifersüchtiger, der da hinkommt und irgendwie direkt mit Schlägen droht.
Mhm.
Aber wenn dann irgendwie so
die Situation... Ich meine, mit Worten kann sie sich auch verteidigen, das meinst du?
Ja, ich möchte ja auch meiner Partnerin dann nicht aberkennen, dass ich es selbst verteidigen kann. Und sobald dann die Situation ist, dass halt zu viel wird, kann man halt zu mir kommen und dann kläre ich das schon. Ich habe quasi, oder unsere Firma zusammen mit meiner neuen Frau und noch zwei Mitarbeitern, wir haben dann angefangen, und zwar haben wir so eine Art Agentur gegründet, wo wir Leute ausbilden. Damals hatte ich auch noch einen anderen Geschäftspartner mit dabei, der hatte quasi zusammen mit mir die Idee für diese Agentur. Der wurde dann später rausgekauft und seine Anteile hat meine Frau bekommen.
Und wie viele Darstellerinnen oder Darsteller hast du in deinem Stall?
Ich habe das nie so gezählt, aber es sind auf jeden Fall über 100.
Über 100? Auch Männer und Frauen?
Ja, meistens sind das ja die Kombination aus beidem, weil ohne ist halt...
Ja klar, aber schwierig. Ich meine in deinem Stall. Aber, ach so, okay.
Ich will das auch nicht meinen Stall nennen. Nenne das meine Klienten.
Okay.
Zumal ich auch nicht deren Chef bin oder ähnlich, sondern die arbeiten halt mit mir.
Mhm.
Wir sind einfach nur Geschäftspartner, jeder hat sein eigenes Business und meine Firma wird in der Regel auch gar nicht von denen bezahlt, sondern wir werden von den Seiten, wo die ihren Kram hochladen, werden wir bezahlt, um die quasi auszubilden. Da je besser die Leute ausgebildet sind, desto mehr Geld verdienen die auf den Seiten.
Das heißt, wie sieht deine Arbeit direkt aus? Was bringt ihr denen bei?
Kommt immer auf den Fall an, ne? Wenn jetzt jemand schon lange dabei ist, dann hat er halt ganz andere Anforderungen als jemand, der noch nichts damit zu tun hatte.
Mhm.
Wenn jetzt jemand noch gar nichts damit zu tun hatte, fängt man halt ganz vorne an. So. Man sucht sich erstmal einen Namen aus. Viele scheitern schon am Namen, die nehmen dann einen Namen, der halt nicht gut funktioniert. Zum Beispiel auf dem deutschen Markt funktioniert am besten so ein ganz bürgerlicher deutscher Name, weil in der Amateurbranche wollen die Leute halt so das Mädchen von dem an.
Okay.
Wenn du dich jetzt Fickschnitte 87 nennst, hört sich da nicht an wie jemand, der neben dran wohnt. So.
Mhm.
Wenn du dich aber Lisa Weber nennst, dann verdienst du direkt schon 20% mehr Geld. Und ist wie bei jedem Geschäft, die Geschichte verkauft das Produkt.
Mhm.
Wenn du jetzt eine Weinflasche hast und dann ist halt die Story, oh, der Wein, der war auf so einem Schiff im 18. Jahrhundert, ist das untergegangen und wurde jetzt gefunden, dann ist die Flasche vielleicht 100.000 Euro wert.
Yeah.
Wenn du jetzt den gleichen Wein in so einen Tetrapack reinfüllst, und jemand säuft den, wird er nicht sagen, boah, das ist ja 100.000 Euro Wein, geil.
Deswegen,
sondern der wird dafür einen Euro bezahlen und sagen, ja, schmeckt wie Scheiße. Ja, und dasselbe macht man halt in der Pornografie auch. Man erfindet quasi, oder also ich versuche keine Geschichte zu erfinden, sondern eine Geschichte, um die Darstellerin herum zu kreieren. Am besten
Persona
sollte sich,
quasi. Mhm.
Also ein Image quasi zu kreieren. Dazu erfindet man natürlich ab und zu mal Dinge dazu, die einfach spannender machen, so wie das in einem Film auch ist, so. Wenn man jetzt einen Film dreht und der auf einer wahren Geschichte beruht zum Beispiel, dann ist das ja auch nie genau so passiert, sondern
yeah.
Immer ein bisschen weniger spannend in der Regel. Dementsprechend, wenn ich ein Image kreiere, schreibe mir die Geschichte quasi auf von der Person und mache daraus dann eine Geschichte, die sich gut verkauft.
Hast du eine Beispielgeschichte?
Ein gutes Beispiel war jemanden, der hatte vorher schon Pornos gedreht, hat damit so, ja, so um die 600 Euro im Monat gemacht und war schon 6 Monate dabei. Und hat auch ja, so 3 Jahre gemacht, so ein bisschen BDSM-Zeug und so. Und kam dann zu uns und ja, hat mir das angeguckt und dachte mir so, hey, wie kann die denn so wenig Geld verdienen? Die sieht auch gut aus und so, ne? Die sah auch recht jung aus, was für das Geschäft immer sehr gut ist. Und dann haben wir halt quasi erstmal ihre Geschichte angehört und die war halt vorher, die Familie war bei den Zeugen Jehovas, die war dann da irgendwie raus und so und war so um die 18, 19 Jahre alt. Und da dachte ich, ey, perfekt, da muss man ja gar nichts erfinden, das ist ja Bombe, ne? Und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir einfach so, als hättest du noch nie Sex gehabt. Du bist quasi noch Jungfrau und bist gerade aus den Zeugen Jehovas raus. Du bist quasi noch komplett unberührt. Mhm. Dafür musst du aber auch dann dich so schüchtern verhalten und so weiter. Dann sagt ihr, ey, schüchtern geht überhaupt nicht, kann ich überhaupt nicht. Ich bin da einfach so voll das versaute Dreckstück so. Dann sag ich, okay, aber du willst ja Geld damit verdienen. Dann vertrau mir einfach, du machst halt mal eine Woche und wenn du dann sagst, ist nichts für dich, dann machen wir was anderes. Das heißt, wir haben halt alte Profile am Blatt gemacht, neues gemacht, haben da dann so ein bisschen alles auf die zugeschnitten, andere Bilder gemacht und so, die halt komplett auf süß gemacht und das hat eingeschlagen wie die Bombe. Also ich hatte im ersten Monat fast 20.000 Euro verdient. Im Vergleich zu den 600 Boah, vorher.
Alter.
Also es waren noch keine 20.000, aber es war schon so nah dran.
Okay, wie viele Videos hat sie damals gedreht, um diese 600 im Monat zu verdienen?
Weiß ich gar nicht, aber waren schon mehrere die Woche, glaube ich.
Mehrere die Woche? Für 600 Euro
Alter,
im Monat?
Alter, das ist heftig. Da bist du besser in einer Live-Firma bedient.
Ja, Problem ist halt, natürlich kann man auf mehreren Seiten hochladen. Das heißt, du kannst vielleicht dann auf 5 Seiten 600 Euro die Woche machen, dann rentiert sich das schon wieder.
Mhm.
Aber anyway, wo war ich stehen geblieben?
Wie viel sie verdient und so weiter, genau.
Ja, drei Tage später ruft sie an und sagt sie, ey Marlon, ich habe in meinem ganzen Leben noch nicht so leicht Geld verdient. Die hat sich vor die Webcam gesetzt und hat so Freundschaftsarmbänder gebastelt und die Leute haben das abgefeiert.
Krass.
Kam es schon irgendwie mal vor, dass eine von euren Klientinnen massive Probleme mit der Familie bekommen hat?
Ja.
Oder bedroht wurde oder sonst irgendwas?
Bedroht, kann ich mich jetzt nicht erinnern. Doch, eine wurde mal von ihrem Ex-Freund bedroht, aber es hatte grundsätzlich nichts damit zu tun. Das war auch so eine richtig dumme Geschichte. Dann hat er so eine einstweilige Verfügung gehabt, dass er sich nur an 50 Meter an die nähern dürfte und hat dann einfach eine Wohnung gemietet, 50 Meter von der entfernt.
Oh shit, oh mein Gott, ey.
Und davor hat er im Auto vor ihrem Haus gelebt. Der war richtig verrückt.
Creepy.
Übel.
Ja, und bei jemandem sagtest du Familie, das ist schon mal vorgekommen, Familienprobleme damit.
Ja, bei meiner Ex-Frau zum Beispiel kam das vor, das war ganz schwierig am Anfang, weil die halt auch in Berufen waren, die jetzt für dieses Thema eher schwierig sind. Ne? Der Stiefvater hatte eine Arztpraxis, der Vater hatte mehrere Anwaltskanzleien oder hat. Ist natürlich dann eher schlecht für Geschäft, gerade wenn man dann auch irgendwie Bürgermeister ist und so, dann möchte man sowas nicht auf dem Schirm stehen haben.
Hast du mal Probleme mit den Behörden gehabt? Wegen deines Jobs irgendwie?
Nee, eigentlich mit Behörden komme ich gut klar.
Also Klagen, irgendwas, Anzeigen oder der Vermieter, der sagt, hey, hör auf, die Filme da zu drehen oder was auch immer.
Ja, Vermieter, das war, habe ich erzählt, dass wir direkt in eine größere Wohnung gezogen sind dann, als das gut lief. Und dann sind wir eingezogen, ich glaube so 2, 3, 4 Tage später hatten wir eine Kündigung im Briefkasten und wusste auch erstmal gar nicht warum. Und meine damals Frau war dann auch schon am Heulen, die war halt komplett fertig. Und ich konnte mir auch schon denken, wer das war, weil wir hatten so Nachbarn unten drunter, die waren, ja, die haben ja viel getrunken, so viel Alkohol, die waren immer sehr entspannt. Oben drüber war so ein Ehepaar mit 2 kleinen Kindern, die waren immer sehr unentspannt und haben sich immer angeschrien. Da wusste ich schon, okay, die Wahrscheinlichkeit, dass er von oben kommt, ist halt hoch, da die sich irgendwie beschwert haben oder so. Und ich war halt so komplett unbedarft in diesem ganzen Thema und hatte so, ich glaube, 7000 alte Autogrammkarten in den Papiermüll geschmissen, ohne darüber nachzudenken, dass das vielleicht jemand sehen könnte und dann denken könnte, okay, die will ich nicht im Haus haben.
Also deine eigenen Autogrammkarten?
Ja, mich wollte ja keiner sehen, also von meiner Ex-Frau.
Ah, okay.
Also für den Mann, mal kurz, ganz kurz dazu zu sagen, interessiert sich keine Sau im Pornobereich.
Mhm.
Das ist sehr selten, dass da jemand irgendwie berühmt ist oder so, dass jemand angesprochen wird.
Das ist dann eher derjenige, in dessen Lage man sich versetzt quasi. Als Zuschauer.
Ja, verkauft sich auch einfach schlecht, wenn immer der Mann zu sehen ist. Habe ich selber so manchmal, da gibt es so eine Pornofirma, wo immer so ein Typ, so ein markanter Russe dabei ist, wo ich mir denke so, ey, geh weg. Habe ich irgendwann aufgehört anzugucken, so, obwohl die Mädels gut waren. So, aber ich kann den Typ einfach nicht ab.
Mhm.
Ob das Neid ist, keine Ahnung. Vielleicht habe ich einfach so eine persönliche Abneigung. Hat jetzt nichts damit zu tun, dass der Russe ist.
Wenn du selber Pornos schaust.
Stimmt, ihr seid ja auch Russen,
ja,
oder?
Ja, schon. Absolut.
Ja, ne, Russen sind mega cool. Pliert, Semitschki dabei.
Wenn du selber Pornos schaust, schaust du die, würdest du sagen, anders an? Also hast du andere Kriterien, nach denen du die bewertest?
Ich mache natürlich Research hauptsächlich.
Research.
Also in meinem Bereich nennt man das Research.
Inspiration,
was ich jeden Morgen 3 Stunden lang mache. Der ist halt ein Job, ne? Man muss halt am Ball bleiben auch. Neue Trends entdecken.
Also es ist tatsächlich so, dass du einfach guckst, was gerade im Trend ist.
Nee, ich gucke mir einfach Pornos an. Aber natürlich hilft das, wenn man sich Pornos anguckt, wenn man irgendwann mit Pornos zu tun hat.
Also was ich meinte, war eher so, bewertest du die dann nach der Belichtung oder nach der Stimmung, die da erzeugt wurde? Also guckst du das auch aus, sag ich mal, einer...
Die Dramaturgie.
Die Dramaturgie, genau.
Also...
Die Kameraführung, die Winkel.
Die Pornos, die ähnlich sind wie die Pornos, mit denen ich zu tun habe, gucke ich gar nicht mehr, weil ich auch so deutsche Pornodarsteller, viele von denen kenne ich halt auch irgendwie und das ist mir einfach unangenehm.
Ja, ist das so? Ist es dir unangenehm?
Den Pimmel von jemandem zu sehen, den ich kenne. Ich gucke mir auch nicht einen Porno an von meinem besten Freund zum Beispiel. Da habe ich einfach gar keinen, das ist mir unangenehm. Und wenn du dann auch noch die Leute kennst und dann guckst du den Film und denkst du so, ah, okay, das ist eine neue Zimmerpflanze, die wir haben. Oder. Auf der Couch habe ich gesessen. Scheiße. Deswegen, nee. Also, wenn ich mir Sachen angucke, ist das meistens von Leuten, mit denen ich nichts zu tun habe, so amerikanische Produktion oder so, tschechisch oder so. Mehr so Profiproduktion mit gutem Licht und ich stehe auf so Hochglanz-Dinge.
Und mehrwinklige Aufnahmen.
Das muss nicht sein. Ich mag auch so Point of View.
Ah, ja.
Ich will halt auch keinen.
So Ego-Shooter.
Ich möchte halt auch keinen Typen sehen dabei. Ist mir unangenehm.
Ja.
Der soll einfach nur so ein namenloser Pimmel sein, das reicht mir.
Das ist, glaube ich, die einzige Szene, in der Männer weniger verdienen als Frauen.
Es gibt sicher oft noch andere.
Und die auch für dieselbe Art von Arbeit.
Ich glaube, dass Hebammen, weibliche Hebammen auch ein besseres Schiff verdienen wahrscheinlich als
Männer. Ja, aber guck mal, wenn ich meine benutzten Unterhosen in eBay reinstelle, ich glaube nicht, dass ich so viel kriegen würde wie du.
Das glaube ich auch
nicht. Siehst du?
Also da muss ich, da muss ich kurz einhaken. Da kommt dann auch wieder auf die Geschichte an. Aha. Wenn du gut darin bist, Geschichten zu schreiben, kannst du als Mann auch besser verdienen als eine Frau, wenn du sehr, sehr gute Geschichten zu deiner Unterwäsche schreibst. Zum Beispiel.
Mhm. Ach krass. Das heißt, wenn ich sage, ich war im Saudi-Arabien-Bürgerkrieg, habe vor Angst, ist meine Unterhose so durchgefurzt, und dann stelle ich sie auf eBay.
Ich glaube, Frauen würde wahrscheinlich eher gefallen, so ich habe ganz hart trainiert damit und meine Muskeln aufgepumpt und bla bla bla.
An meinem Lehrer hinterher gestiert oder sowas.
Also bei getragener Unterwäsche von Männern sind halt auch wieder nur, also nicht nur, aber ich denke hauptsächlich Männer, die Personen, die sich dann so bestellen.
Männer von Männern? Echt?
Ja, meistens sind es dann schwule Männer.
Okay, na gut.
Ja, das Ding besser ist halt, wär's.
Das Ding ist halt, als Frau kannst du so ziemlich jeden Fetisch haben und du wirst immer genug Männer finden, die dich dabei unterstützen. Ist als Mann halt viel schwieriger, weil 90% der Frauen wollen 10% der Männer und 90% der
ich habe schon verstanden. Doch, du hast schon richtig gesagt. 90% der Frauen wollen nur 10% der Männer. Das ist schon. Die wenigsten sind die heiß begehrtesten.
Ja, und 90% der Männer wollen 100% der Frauen. Dementsprechend ist das ein bisschen leichter für Frauen.
Ich glaube, Japan hat die größte Industrie mit über 70.000 Darstellerinnen und glaube weniger als 20 männliche Darsteller.
Das ist heftig.
Das ist krass. Müssen wir mal ein Arbeitsvisum stellen, oder Marlon?
Die müssen aber auch zensieren.
Ja,
das stimmt.
Das stimmt, die zensieren.
Das ist so behindert. Aber gut, ist vielleicht auch besser, weil die haben so kleine Pimmel. Wenn man die immer sehen würde, wäre auch peinlich für die Leute.
Ja, und voll viele Haare. Du siehst doch auch wenn die Pixel weg sind, siehst du gar nichts.
Ich war mal im KitKat-Club in Berlin.
Was ist das? Erklär das kurz mal für die Zuhörer.
Berlin ist unsere Hauptstadt.
KitKat.
Ah, KitKat ist ein Schokoriegel, aber es gibt auch ein Techno-Club in Berlin, der ist dafür bekannt, da recht freizügige Partys gibt. Zum Beispiel war ich da einmal, das war quasi mein allererstes Mal und wir saßen auf so einer Couch und dann kam da so ein Pärchen und die Frau hat sich neben uns auf die Couch gekniet und der Typ hat angefangen, die von hinten zu ficken. Und da ich von einem sehr kleinen Dorf komme, war ich dazu nicht gewöhnt und das war schon eine krasse Erfahrung und wir dachten, haben so gelacht und haben
gesagt, ich glaube auch Menschen aus der Stadt wären das nicht gewöhnt.
Ich glaube, das wäre auch nichts für mich, Mann.
Du kommst aber auch aus dem Dorf.
Ja, das ist richtig.
Dann habe zu meiner Freundin gesagt, wow, die sind aber ganz schön offen hier. Und dann
schau mal, Claudia, wie offen diese Menschen hier sind.
Also für uns war davor schon krass, dass wir uns einen Joint geraucht haben und dann kam halt so ein Typ von dem Club, glaube ich, da war so wie so ein Gläserwerkräumer oder so und der hat uns angesprochen auf Englisch und das ist in Berlin ganz normal und wir verstanden halt damals kein Englisch und wussten nicht, was er von uns wollte, war ja auch laut. Dachten, der will uns jetzt rausjagen, weil wir da einen Joint rauchen. Am Ende kam raus, der wollte einfach nur mit uns den Dübel rauchen. Das war für uns auch schon krass. Gibt es bei uns auf dem Dorf auch nicht so. Zusätzlich zu...
Ich fand das erste Ereignis krasser.
Ich auch ein bisschen.
Aber okay, aber zu dem ersten Ereignis
ist die Reihenfolge ungünstig gewählt. Die treiben es neben dir und du denkst dir, krass, die rauchen auch einen Joint hier. Das ist...
Ja. Da passierte noch mehr. Soll ich weiter erzählen?
Ja, ja, erzähl weiter.
Ich bin schlecht mit Reihenfolgen.
Das ist
Sorry.
Nicht schlimm, wir ordnen das.
Ich habe die Pointe kaputt gemacht wahrscheinlich.
Nein.
Okay, dann... neben deren Couch, also standen drei Couchen. Unsere war so, stand so da und dann noch so, seitlich standen noch zwei Couchen nebendran so. Wie so ein, wie nennt man das, wie so ein Dreieck? Wie so ein L, so, genau, ja. Wie ein L. Ja, und dann kam so ein relativ alter Mann, ich schätze, der war so zwischen 70 und 80 Jahre alt und der hatte so, wie man das so kennt aus dem Urlaub, so Sandalen an und so weiße Kniestrümpfe, kennst du? Aber sonst nix. Und hat sich daneben dran auf die Couch gelegt und hat angefangen, sich einen zu wichsen. Und ich sagte so...
Einfach so neben euch quasi?
Ja, neben dem Pärchen. Wir saßen ja an dem L, waren wir am kurzen Ende des Ls.
Okay.
Mhm. Und ich sag so, wow, die sind ganz schön offen hier, die Leute. Ey. Und der ist da scheinbar auch immer. Das ist so, der ist so, gehört da dazu, so zum Inventar. Der kommt da halt jedes Wochenende hin und guckt Leuten beim Ficken zu und wichst sich dann ein. Das ist so sein Ding. Nebendran stehen halt so 400 Leute und sind halt übelst hart am Feiern auf Techno und so. Und keinen juckt, was da gerade passiert. Da guckt keiner hin. Interessiert sich keine Sau für.
Wie bist du drauf gekommen, in diesen Laden zu gehen?
Meine Freundin meinte, das wäre cool. Und dann dachten wir, ja, gehen wir da mal rein. War aber noch nicht zu Ende die Geschichte. Dann kam so ein Asiat, deswegen kam ich auf KitKat, weil dann kam noch so ein Asiate dazu, hat sich das angeguckt und war so voll begeistert und hat so seine Hose runtergezogen und hat so einen ganz, ganz großen Busch gehabt. Und da drin war so ein ganz kleiner Pimmel und er hat ihn so mit Zeigefinger und Daumen genommen und hat so ganz schnell so gerieben. Und ich dachte so, wow, sogar die Asiaten sind hier so offen, das ist ja krass. Ja, das war meine erste Berlin-Erfahrung. Ja, na, ja, nicht ganz mein allererster. Ich war auch noch in so einem klaren Clubhaus und war dann irgendwie, keine Ahnung, ob der Abu Chaka-Clan war oder sonst irgendeiner und hab mit denen Dübel gehaut, war auch wild. Aber das ist eine andere Geschichte.
Das ist eine andere Geschichte. Du hast ja bestimmt dadurch, dass du diese Filme machst, auch ganz andere sexuelle Ansprüche.
Wer sagt das?
Ja, ich gehe mal davon aus. Und meine Frage ist, ich meine, was sind so die 3, 4 verrücktesten sexuellen Erfahrungen?
Vielen Dank für die Frage erstmal. Ich habe mal so einen Rhetorikkurs gesehen und man soll immer so Sachen sagen, die einem mehr Zeit geben.
Ja, ja.
Wir können auch Pausenmusik machen.
Wir können auch Pausen.
Nee. Ich muss dazu sagen, es ist nicht das erste Mal, dass mir diese Frage gestellt wurde in meinem gesamten Leben.
Oha, okay.
Nicht das erste Mal.
Achso, nicht das erste Mal.
Nicht das erste Mal.
Das war jetzt leider nicht originell genug.
Es tut mir leid.
Also einmal war ich bei einer, die hatte irgendwie Verbindung zu den Hells Angels und deswegen konnte ich schlecht Nein sagen. Und die hat mich komplett mit Babyöl eingerieben. Mhm. Und ich war noch nie so flutschig in meinem gesamten Leben.
Bist du durchs ganze Treppenhaus geschossen dann, oder?
Durch die Katzen.
Die hatte zum Glück eine Erdgeschosswohnung.
Das ist gut.
Oh, shit.
Aber es war auch zum Glück nicht meine Couch, weil da wäre ich ausgerastet. Die hat so eine, kennt ihr dieses Babyöl, diese große blaue Flasche?
Ja.
Die kam halt so zu mir und ich habe halt so nackt auf der Couch gesessen, wie der nackte Mann. Und
How I Met Your Mother, ja, ja.
Stimmt, den habe ich auch mal gemacht. Das ist ja auch eine lustige Geschichte. Ja, der hat funktioniert, also halb. Ich habe einen geblasen bekommen, danach hat sich nie wieder gemeldet. Aber ja, wir haben bei der Bundeswehr How I Met Your Mother geguckt und wie das so ist, mit vielen Männern in einem Raum. Dann direkt so, ja, ich habe heute Abend ein Date. Ja, mach mal einen nackten Mann. Traust dich eh nicht, ja, dann muss ich den machen.
Wie funktioniert dein nackter Mann? Ihr müsst mich kurz einweihen.
Das heißt, du hast ein Date im Prinzip.
Also.
Und die andere Person, die Frau meistens, verlässt den Raum, um was zu trinken zu holen. Und wenn sie zurückkommt, dann sitzt du nackt da und wartest.
Überrascht sie quasi.
Ja, genau.
Und wie war das?
Ja, ich war bei so einer Frau. Die hat für uns gekocht und so. Dann war die gerade in der Küche. Und in der Zeit habe ich mich einfach komplett nackt ausgezogen und bei ihr auf die Couch gesetzt. Dann kam die zurück und hat mir eingeblasen. Dann haben wir noch ein bisschen uns unterhalten, dann bin ich nach Hause gefahren, die hat sich nie wieder gemeldet.
Habt ihr gegessen noch?
Ich weiß nicht gar nicht, ob wir davor oder nachgegessen haben. Ich glaube, wir haben davor gegessen, oder? Ey, das ist schon so lange, so viele Jahre her. Mhm. Will jetzt nicht lügen, das könnte davor oder danach gewesen sein.
Aber jetzt nochmal zurück zu der Babyöl-Geschichte. Wie ging das aus? Es ist aber nicht in irgendeinem Unfall geendet oder so, wo du wahrscheinlich...
Nee. Ich habe das einfach gemacht.
3 Stunden durch die Stadt geschlittert bist und nichts dich aufhalten konnte.
Und immer die Polizei nach der Gleich flutscht oder von.
Oder einmal hatte ich da auch so ein Date gehabt. Und währenddessen ist dann plötzlich irgendwie 2-3-jährige Kind reingekommen und hat zu mir Papa gesagt und hat sich an mich gekuschelt.
Oh shit.
Und ja, war eine schwierige Situation. Ich habe dann einfach so getan, als wäre ich der Vater und hat gewartet, bis sie eingeschlafen ist.
Oh.
Hast die Decke aufgemacht, gesagt, komm ins Bett.
Das wäre, glaube ich, illegal gewesen. Es war eine schwierige Situation.
Hast du noch eine? Noch eine? Noch eine?
Willst du noch eine?
Ja, eine, bitte.
Also, vor kurzem habe ich eine Frau kennengelernt und die hat mir gesagt, dass die extrem auf Leute steht, die über Physik oder Chemie sprechen und das halt so.
Was?
Ja, so, die mag einfach so schlaue Sachen hören.
Hat sie viel Big Bang Theory geguckt und so? Also steht die so auf die Typen?
Ja, sowas fände ich, glaube ich, richtig geil.
Ja.
Und dann habe ich gesagt, ja, aber ich bin doch voll der Dummkopf, was willst du mit mir? Ich weiß gar nichts über irgendwas. Ich kann halt bumsen so ein bisschen, ja. Vielleicht auch nett, ich weiß es nicht, aber auf jeden Fall bin ich kein schlauer Typ, der was über Physik weiß. Das Problem war, die hat halt vorher mal so Physiker gedatet und so und die werden dann einfach scheiß langweilig.
Die sind ein bisschen steif alle, ne? Also, ihr wisst, was ich meine.
Ja.
Everything sounds sexual today. Was willst du machen? Okay.
Dann habe ich gefragt, ja, wie, aber wie passe ich denn da in dieses Konzept? Und dann sagt sie, ja, sie hätte einen Weg gefunden, um damit umzugehen, damit auch dann jemand wie ich, die halt mit ihrem Fetisch quasi betreuen kann. Und zwar müsste ich entweder aus einem Physik- oder einem Chemiebuch vorlesen, während ich sie ficke.
Vorlesen? Aber ist auch stressig, wenn es so wackelt, oder nicht?
Ja, ne?
Und vor allem, wenn es dann eh noch solche so lateinischen Begriffe da irgendwie da drin sind, ist schon anstrengend.
Das ist schon Leistung. Ich kann verstehen, wieso du das nicht machen wolltest.
Das hatte gar nichts damit zu tun. Also ich hätte das sehr gerne gemacht, aber ich fand das Mädel einfach nicht so gut.
Mhm.
Ich habe überlegt, vielleicht mache ich das noch einfach nur für die Geschichte, einfach damit ich einfach eine witzige Geschichte zu erzählen habe und weil ich das auch gerne selber ausprobieren wollen würde.
Ja, überdenk das Ganze nochmal.
Ich habe da auch einen Tag später, habe ich mir die Erklärung von wie so ein schwarzes Loch funktioniert, habe ich mir rauskopiert, habe das geschickt und gefragt, ob das so als Dirty Talk funktionieren würde. Fand die mega geil, die war schon ein bisschen horny auch.
Was ist mit dem Haarecam?
Na, du kennst ja schon alle Geschichten.
Ja, aber ihr nicht. Ihr kennt sie nicht.
Da muss ich lange ausholen. Also, ich hatte da eine kennengelernt und die hatte in ihrem Instagram und so überall so LGBTQ-Sachen stehen. Und die hatte auch ein bisschen dunkle Stimme. Und ich war mir einfach nicht sicher, ob die nicht vielleicht einen Pimmel hat. So. Jetzt nichts gegen Pimmel.
Ja, aber ist halt nicht dein Geschmack.
Ja, ich stehe halt einfach nicht da drauf. Das ist mir einfach... Habe ich kein großes Interesse dran. Ja, und jetzt habe ich die ja trotzdem gedatet und dachte mir, okay, ich sage halt immer so ein bisschen Sachen so, hey, jetzt hast du alle meine Geheimnisse gehört. Falls du noch eins hast, kannst du einfach raus damit.
Sehr höflich.
Und dachte irgendwie, das hintenrum so rauszubekommen, ob den vielleicht nicht doch einen Pimmel hat. Ja, und dann waren wir halt bei mir zu Hause und die war auch schon so nackt, aber das war unter der Decke. Ich konnte also gar nicht erkennen, ob da jetzt ein Penis dran ist. Und die hat sich dann so an meinem Bein gerieben. Halt war so ein bisschen weich und haarig. Das könnte halt so ein Schwanz mit Sack gewesen sein. Hab dann...
Schwanz mit Sack?
Und dann dachte ich, okay, packe ich einfach so von hinten unten dran so ein bisschen. Dann werde ich das schon so spüren. Jetzt habe ich so von hinten unten dran gepackt und hat die war so weggezogen, aber war so ein bisschen weich und haarig. Könnte halt auch ein Sack gewesen sein. Und ich war mir einfach richtig unsicher. Und dachte mir so, ja Digga, was machst du jetzt, wenn die Pimmel hat? Ich wollte jetzt auch nicht ihre Gefühle verletzen. Oder seine Gefühle verletzen und die irgendwie jetzt dann rausschmeißen oder so. Das ist ja auch schlecht dann für die Psyche. Dementsprechend dann bin ich an meinen Tresor gegangen. Da hatte ich zufällig noch ein bisschen so Ecstasy oder MDMA, wie man das nennt. Hab mir das reingezogen und dachte, okay, jetzt ist mir eh alles scheißegal. Wenn die jetzt einen Pimmel hat, dann ziehe ich das einfach durch und dann machen wir das so.
Du bist ein echter Gentleman.
Das ist konsequent.
Ja, und richtig... Pride, also.
Ey, und dann war ich schon richtig drauf. Die steht auf und war halt untenrum schon nackt. Und ich sehe so, ey, die hat eine Muschete. Glück gehabt. Und ich war noch nie so erleichtert, dass ich eine Muschel gesehen habe.
Ja, das war zum Sonntag.
Nein, es gibt noch einen Übergang.
Achso, es gibt noch einen Übergang. Ja, es geht weiter.
Der Kamm. Du wolltest irgendwie auf den Kamm kommen.
Ach so, ja, ah, ja. Das ist gar nicht so spannend. Auf jeden Fall die gleiche Frau. Die Frau wollte dann, da diese Tudor, als wäre die 6 Jahre alt und ich ihre Haare kämme. Und ihr, also, als wäre ich ihr Vater. Und ich sage, dass ich sehr stolz auf sie bin und immer für sie da bin und so. Wow. Das war so ihr Fetisch.
Heftig.
Aber auch ohne Sex. Einfach nur so ein bisschen kämmen.
Ja.
Das war so ihr Vorspiel. Man muss aber auch sagen, dass die Leute bei mir sehr offen sind mit ihren Fetischen. Ich bin meistens der einzige Mensch, bei denen die sowas zulassen, weil die bei mir auch genau wissen, dass mir einfach, dass mich da nicht juckt, so mach halt, was du willst. Ich denke mir immer, solange du keinen schädigst dabei,
yeah,
ist das okay.
Yeah.
Selbst wenn das komplett durchgedrehte Unsinnskacke ist, so, das muss den Leuten halt Spaß machen. Und mir macht halt Spaß, wenn der Person das Spaß macht, dann freue ich mich so.
Ja.
Yeah. Also ich saß ich da 2 Stunden und hab dir die Haare gekämmt. Wenn das so ist, dann ist das so.
Krass. Also du bist, was Sexualität angeht, extrem offen für alles.
Ja, meine Oma hat immer gesagt, man darf nichts verurteilen, was man jetzt selber gemacht hat. So.
Ja.
Und das halte ich für sinnvoll. Dementsprechend habe ich immer alles ausprobiert und auch immer Dinge auch ausprobiert, wo ich schon eigentlich wusste, oh, das ist vielleicht jetzt nicht so mein Ding so, aber ich kann das ja gar nicht beurteilen, ohne das ausprobiert zu haben. Zum Beispiel hatte ich mal übel Stress mit meiner Frau und dachte mir so, ey, Frauen, ich habe einfach keinen Bock mehr auf Frauen. Und dann habe ich auf mein Tinder einfach auf Männer gestellt. Eine halbe Stunde später bin ich dann so zu so einem Typen auf dem Weg dahin dachte ich mir so, wie mache ich das? Vielleicht kann ich lernen, schwul zu sein.
Lernen?
Ich hatte einfach keinen Bock mehr auf Frauen. Ich war so genervt.
Du dachtest, man kann durch Übung einfach schwul werden?
Naja, der Mensch ist ja anpassungsfähig. Man hört ja auch so von Leuten, die im Knast sind und dann sind die, haben halt nichts anderes und dann bumsen sie halt Typen und sind dann halt so knastschwul. Und ich dachte halt, ich kann so eheschwul werden. Und dann habe ich mir im Auto einfach so 2 Viagra reingezogen, damit das auch auf jeden Fall funktioniert. Bin dahin und habe das halt durchgezogen. Ne? Bis zum Ende habe ich es halt fertig war. Und auf dem Rückweg hat es mich die ganze Zeit schon so geschüttelt. Es war halt so gar nicht meins.
Ja, ja.
Ja, so kann man seine Orientierung am besten herausfinden.
Ey, kann ich jedem nur empfehlen. Dann hat man auch Gewissheit und dann weiß man, woran man ist bei sich selbst.
Was machen wir nächstes Mal, Ehefrau?
Das weiß ich noch nicht.
Wir wissen es nicht. Überraschungsfolge.
Es wird eine Überraschung geben, ja.
Bis dann. Und ich entschuldige mich für den Begriff, dass ich deine Agentur Stall genannt habe, weil es war nichts böse gemeintes, sondern im Comedy nennt man das bei uns so. Wie viele Künstler hast du in deinem Stall? Wie viele Comedians? Insofern, ich wollte das nicht herabwürdigen mit dem, was ich gesagt habe.
Darf ich kurz noch was sagen?
Na klar.
Ich bin kein Frauenhasser oder ähnliches. Nur jeder hat mal so Momente in seinem Leben, wo er halt auf irgendwas einfach abgefuckt ist. Und ich denke, das ist normal.
Ja.
Absolut.
Absolut.
Daher kommen halt diese Erlebnisse in meinem Leben. Jeder hat mal einen schlechten Tag.
So ist es.
Nicht nur einen.
Ja. Nicht nur einen. Wochen, Monate, manchmal sogar Jahre. Kommt vor, solange du die Kurve wieder kriegst.
Ja, tschüss. Ich sag, tschüsschen. Aufs Nüsschen. Auf Wiedersehen.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
So, Robert, tell the people, what's a pretendian?
It's just what it sounds like, Angel. A pretend Indian.
Someone who fakes being one of us?
Someone who impersonates a native.
We're talking about real scammers and con artists.
There are pretendians teaching at universities, pretendians running governments, pretendians in Hollywood.
On our new podcast, Pretendians, we'll tell you the incredible story of these jaw-dropping frauds.
Who are they? Why do they do it? And how the heck do they keep getting away with it?
Listen to Pretendians on Spotify or wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.